Die erste Frage geht an Frau Hotschree. Ich darf sie vorlesen. Sind bei Fäden mit Gastroskisis in der pränatalen Sonographie oder fetalen MRT intestinale Obstruktionen in der Regel zu diagnostizieren? Denn extrakorporal gelegene Darmschlingen können sich ja des Öfteren dilatiert darstellen.
Ja, durchaus. Also ich mache keine fetale Diagnostik, aber wenn Stenose vorliegt, dann dürfte es auch sichtbar werden.
Also
aber
ich würde die Kombination, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, das wäre kein Problem, dass...
Also wenn eine Stenose vorliegt, kann ich mir vorstellen, dass es möglich ist. Ich mache aber keine fetale Diagnostik.
Und dann eine weitere Frage. Warum ist die PET-CT in der Kinderonkologie, abgesehen vom Lymphom, kaum vertreten im Vergleich zur Erwachsenenonkologie? Das richtet sich wahrscheinlich an den Karol Lakatosch. Ist das so, dass im Vergleich zur Erwachsenenonkologie wir für solide Tumoren das PET-CT relativ selten einsetzen? Warum ist das so?
Das PET-CT wird in Zukunft sicherlich und insbesondere das PET-MR wird in Zukunft immer mehr Bedeutung erlangen. Derzeit wird das PET-CT schwerpunktmäßig für bestimmte Tumore eingesetzt. Es ist sehr hilfreich, aber es wird nicht so universell eingesetzt, wie das in der Erwachsenen-Onkologie der Fall ist. Das kann ich dazu sagen. Es wird aber sicherlich im Rahmen der personalisierten Medizin zunehmend eingesetzt werden. Das ist das, was ich dazu sagen kann.
Ich kann vielleicht ergänzen, es ist ja so, dass in der pädiatrischen Onkologie vergleichsweise therapeutische Erfolge eigentlich sehr viel deutlicher sind als in der Erwachsenen-Onkologie und daher eine relative konservative Haltung besteht, um allfällige Erfolge nicht zu gefährden. Das heißt, wir sind auch, was die Diagnostik betrifft, immer dabei gewesen, einen relativ konservativen Weg einzuschlagen. Das mag mit ein Grund sein, warum Neuerungen sich in der pädiatrischen Onkologie schwerer durchsetzen. Würdest du dem zustimmen?
Ich denke, das ist sicherlich mithin ein Grund. Ich denke, dass die Zukunft des mehr in Richtung PET-MRT und Kombinationsuntersuchungen gehen wird und dass die Zukunft uns auf eine Target-Medizin hinführen wird. Und da könnte ich mir schon auch einen Stellenwert für das PET-CT bzw. das PET-MRT vorstellen.
Kannst du gleich hier bleiben, bitte? Es haben sich noch zwei Fragen ergeben. Gibt es eine Möglichkeit, radiologisch das pleuropulmonale Blastom von der CPAM zu unterscheiden?
Das ist nicht so einfach, weil beide Entitäten gemischt miteinander vorkommen können. Ja? Und wenn man eine solche Fehlbildung an der Lunge sieht, muss man natürlich auch an diese tumoröse Begleitstrukturen denken. Ja? Also das kommt gemeinsam vor.
Noch eine Frage an dich. Bei Osteomyelitis und Verdacht auf multiple Herde, machen Sie im St. Anna eine PET oder MRT?
Wir haben im St. Anna keine PET-Untersuchung, sondern wir machen ein MRT. Wir machen ein MRT auch deshalb, weil wir dann diagnostisch, wenn das eine Osteomyelitis ist, Kontrastmittel entsprechend verabreichen. Und die Ausdehnung der Herde im MRT sehr gut zu erfassen sind.
Eine Frage noch, eine onkologische. Hat die Sonographie in der Diagnostik von malignen Knochentumoren im Kindesalter überhaupt einen Stellenwert?
Die Sonographie ist eine Basisdiagnostik. Und in der Sonographie können wir periostale Reaktionen, wenn die Knochen oberflächlich sind, sehr gut darstellen, sodass wir schon aus der Sonographie heraus den Weichteiltumor diagnostizieren können, im Rahmen der Basisdiagnostik, aber auch die periostalen Veränderungen. Aber letztendlich ist es die Schnittbildgebung, die uns die Diagnose auch sichert.
Vielen Dank. Eine letzte Frage aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, die richtet sich an Herrn Pertan, die mich auch persönlich sehr interessiert. Weshalb verursachen Ultraschalluntersuchungen Pränatalschäden? Und was genau für Schäden sind da möglich, steht hier geschrieben. Also ja, war für mich auch überraschend.
Es ist, die Frage ist teilweise ein bisschen eine theoretische. Es kann nur sein, durch hohe Einstrahlenergien, also insbesondere durch Farbdoppler, kann es durchaus zu Schäden an den sehr empfindlichen wachsenden Strukturen im Hirn oder am Auge des Ungeborenen kommen. Das bezieht sich insbesondere auf das Baby-Watching, das eine Zeit lang sehr en vogue war, weil das sehr entzückend ist, wenn man sein ungeborenes Kind sich bewegen sieht, aber da muss man einfach die Zeit begrenzen. Aber ich glaube, das ist wirklich der einzige Bereich, wo man daran denken muss und vielleicht nach der Geburt noch bei der Sonographie des Auges, aber ansonsten können wir sagen, dass die Sonographie unschädlich ist.
Ja, also Sie würden auch sagen, so wie im Mutter-Kind-Pass Untersuchungen unter Umständen vorgeschrieben sind, also, das ist ein Ausmaß, wo man von keiner Gefährdung ausgeht.
Um Gottes Willen, in diese Richtung wollte ich das Ganze wirklich nicht treiben. Also ja, ja. Im Rahmen, das will ich ganz deutlich feststellen, im Rahmen der Mutter-Kind-Pass-Untersuchung, die Untersuchungen sind wirklich als unschädlich zu betrachten.
Also ja, es geht wie immer um die Indikation und um mögliche Nutzen und Schäden. Und nur weil man es so gerne täglich sehen möchte, das werdende Kind im Ultraschall, das wäre sozusagen unter Umständen dann sogar mit einer Gefährdung verbunden. Wenn Sie's
wieder einer theoretischen, wenn man es wirklich übertreibt, ja, kann man in die Regionen kommen, aber bei der normalen Anwendung, im Gegensatz zum Beispiel zur ionisierenden Strahlung, ist das nicht zu befürchten.
Dann noch einmal vielen Dank allen Vortragenden, auch der Frau Maria Sinzig, falls sie uns noch sieht. Und auch herzlichen Dank für die Diskussionsbeiträge. Und ich darf mich damit verabschieden. Danke sehr.